Mehr Gemeinschaft in deinem Wort.
Amen.
Wir lehren uns auch heute Abend neu vor dir. Herr, vergiss alles, was da hinten ist, um mehr Licht und mehr Wahrheit von dir zu empfangen. Wir bitten dich, ja. Herr Jesus, öffne uns weiter das Wort von Jesaja.
Amen.
Zeig uns, was jetzt ein aktuelles Sprechen für die Gemeinde ist.
Amen.
Ich bete, was heute Abend des Geistes ist, der uns lehrt. Gib uns alle bitte geistliches Verständnis und geistliche
Amen.
Weisheit.
Amen. Ja, Herr. Amen. Ja, wir erwarten etwas Großes von dir.
Amen.
O Herr, erleuchte die Augen unseres Herzens, dich noch mehr zu sehen, noch mehr zu erfahren und gemeinsam dich zu gewinnen für das Vorangehen. Wir setzen unser Vertrauen ganz auf dich und nicht auf unserem Selbst. Ja, wir bekennen dir, Herr, alleine ohne dich, getrennt von dir, können wir nichts machen.
Amen.
Amen. Bringe uns voran.
Amen.
Amen. Lob den Herrn. Ja, wir müssen alle daran erinnern, wie Paulus gesagt hat, wir sind nicht die, die auf das Fleisch uns vertrauen. Und möchte sagen, sehr oft in unserem Unterbewusstsein denken wir immer noch, wir können es schaffen. Das heißt, wir haben immer noch innerlich gedacht, ja, ich bin okay. So schlecht bin ich nicht. Oder denkst du immer, das Herr, mein Fleisch ist untauglich. Wir denken mindestens, so schlimm ist es nicht bei mir. Ja, das ist wirklich so. Wir sind gefallene Menschen. Das heißt, obwohl wir wiedergeboren sind, begleitet uns das Fleisch und dann ist unser Selbst oft noch da. Und das sehen wir in unserem Verhalten. Tatsächlich. Vielleicht merken wir nicht mal selber. Aber was Paulus gesagt hat, zum Beispiel in Philipper 3. Ja. Amen. Herr Jesus, ja. Denn wir sind die Beschneidung, Vers 3, ja, die wir durch Gottes Geist dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Und um dies sagen zu können, es bedarf einer Übung. Wenn Paulus das sagt, es ist nicht nur eine Lehre für ihn, sondern er übt daran, dass er nicht auf sein Fleisch vertraut. Besonders, ich möchte euch sagen und ermutigen, besonders auf die Dinge in Gottes. In deinem eigenen Leben und so weiter wage ich nicht zu sagen. Und okay, ich bin nicht so absolut da, sagen wir, sollen nicht auf das Fleisch vertrauen. Aber Paulus, ein Diener des Herrn, ein Apostel, kannst du dir vorstellen, wenn er auf das Fleisch vertraut oder Raum gibt für sein Fleisch, was bekommen wir heute in diesem Buch hier? Und wir alle, die wir für den Herrn sind, müssen heute dieses innere Bewusstsein haben, Herr, ich will nicht auf mein Fleisch vertrauen. Wir müssen sogar Angst davor haben. Sonst am Ende haben wir Probleme. Ja. Und er hat auch gesagt, ich tue alles und doch nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Er hat gar nicht auf sich selbst vertraut. Und dann Natürlich, wenn jemand so lebt wie Paulus, dann kann er auch nicht stolz sein, weil er das Bewusstsein gehabt hat und immer geübt hat, es ist der Herr, der es getan hat, nicht ich. Ja. Und das sagt er, weil er es erlebt hat. Nicht wahr? Und er sagt natürlich in Galaterbrief, wo wir alle diesen Vers kennen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Für uns, wenn wir Galaterbrief lesen, das ist für uns nur ein Glauben. Okay, ein schöner Vers. Und dennoch, sehr oft leben wir uns selbst. Sei es zu Hause in der Familie, sei es in vielen praktischen Dingen, haben wir viele, viele Meinungen. Wobei denken wir nicht daran, dass wir, wie Jesaja gesagt hat, oft widerspenstig sind und eigene Entscheidungen haben, eigene Vorstellungen haben und fragen nicht den Herrn, bis wir von ihm eine Antwort bekommen. Besonders in Bezug auf seine Sache. Das heißt, wenn es um seine Sache geht, Zion geht und himmlische Angelegenheit, dann müssen wir dienen mit, was sagte Hebräer 12? Mit Furcht und Zittern und Gottesfurcht und Ehrfurcht. Wir müssen ihn ehren. O Herr, dann sagte er, zu leben ist für mich Christus. Diese Verse sind geschrieben und einfach zu zitieren und sicherlich sehr bekannt bei manchen von uns, die längere Zeit in der Gemeinde sind. Aber bis heute merken wir viele von uns, wie wohl wir diese Verse kannten. Wir haben nicht danach gelebt. Zu unserer Schande müssen wir das sagen. Und mit so einem Bewusstsein müssen wir das üben. Wenn wir das nicht üben, schaffen wir es nicht. Dann kommt Stolz raus. Vielleicht zeigst du nicht äußerlich, aber in deinem Herzen denkst du daran. Ja? Wehe, Kapitel 30, den widerspenstigen Kindern, das sind wir. Wie widerspenstig. Und das ist der Urteil des Herrn. Gell? Es ist nicht mein Urteil, es ist sein Urteil auf mich, auf uns. Ich denke, ich bin ziemlich gehorsam. Das ist mein Urteil. Aber sein Urteil ist ganz anders. Welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen? Wie oft planen wir, diskutieren, kommen zusammen, Gemeinschaft haben. Wir nennen das Gemeinschaft. Mit wem denn haben wir Gemeinschaft? Ich mit dir und du mit mir zu diskutieren und darüber reden, was wir machen sollen. Und wo bleibt der Herr in dieser Gemeinschaft? Besonders im Belangen der Gemeinde. Vielleicht wir beten nur 5 Minuten und dann diskutieren 2 Stunden. Ja? Schon mal erlebt? Ja, leider ist es so. Gell? Dann machen wir Pläne, ohne dass es von ihm stammt. Oder stammen. Und dann Bündnisse abschließen ohne meinen Geist, obwohl wir über den Geist reden. Und so Sünde auf Sünde häufen. Na, ich möchte euch sagen, ist das Sünde, einen Plan zu machen ohne ihn? Johannes, was meinst du? Ist doch nur ein Plan. Es ist halt meine Meinung. Ist das eine Sünde, wenn ich einen Plan mache ohne ihn? Ich wage nicht zu sagen, wenn es um deine eigene persönliche Angelegenheit geht, aber ich möchte euch sagen, wenn es um sein Haus und Zion und sein Reich und sein Werk, du machst es und machst Pläne ohne nach seinem Geist es zu tun, dann häufst du Sünde nach Sünde auf. Wir haben keine Furcht des Herrn. Wir denken, es ist okay, es ist doch nur ein Plan. Und wenn es schief geht, na, und dann enden wir es. Kein Wunder, mit der Zeit merken wir, alles geht bergab. Und das kommt sicher. Und das, sagt er, ist widerspenstig. Ich weiß nicht, was wir denken, Widerspenstigkeit ist. Ja. Die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich fragen sie nicht um Rat. Vielleicht wirst du sagen, ja, ich bete und ich bitte dem Herrn, Herr, zeige mir, aber nach dem Amen, dann machst du deine eigenen Pläne. Du hast keine Geduld, auf ihn zu warten. Ja, du hast keine Geduld. Und so oft, du weißt, was du willst, dann fragst du ihn. So ist es. Ja, es ist so eine routinemäßige, okay, ich habe halt gefragt. Aber das heißt nicht, dass wir wirklich bereit sind, auch seinen Rat aufzunehmen. Ja, Herr Jesus, um sich unter dem Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Ja, wir benutzen weltliche Methode, weltliche Gedanken, natürliche Kraft hier und so weiter. Damals, was es bei ihnen geschehen war, ist heute auch bei uns so. Wir dürfen nicht nur reden für sie oder lesen für sie. Es ist unser Zustand heute. O Herr, und daher sagte Paulus, wir sind solche, die nicht auf das Fleisch Vertrauen haben. Einfach zu sagen, aber nicht so einfach durchzuführen. Daher muss der Herr uns richten und bloßstellen. Aber wir wissen auch, wie schwierig es ist, bloßgestellt zu werden. Ja, Herr Jesus, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist unsere Erfahrung. Amen. Möge der Herr uns retten und richten. Und oft, wenn der Herr uns richtet und nicht richtet, dann ändern wir nicht. Wir wollen Errettung haben, aber wir wollen nicht Gericht annehmen. Herr Jesus, Amen. Jetzt kommen wir weiter. Abschnitt 4. Nach so viel Bloßstellung, Züchtigung, Ermahnung und Gericht und all dieses, natürlich gibt es auch das Positive. Jetzt sehen wir in diesem Abschnitt, Amen, in Abschnitt 4, Gottes Trost für Jerusalem. Das brauchen wir auch, lobt den Herrn. Weil, es geht nicht nur um das Gericht. Gott ist sehr, wie sagt man, ausgewogen und voller Weisheit, voller Liebe für uns. Aber gerade weil er uns liebt, da muss er uns richten. Und ich danke dem Herrn, dass sein Gericht für uns heute alle, nachdem wir Jesaja gelesen haben, doch sind wir einverstanden, oder? Bist du nicht einverstanden mit seinem Gericht? Sogar sind wir dankbar, dass der Herr uns richtet, weil wir die Not gesehen haben. Aber doch mit dem Gericht Gottes kommt immer ein Trost. Und das brauchen wir auch. Und Gott, sagte Paulus, ist ein Gott alles, was Trost ist. The God of all comfort. Ja, kennst du ihn? Ja. So hier, ja, lass uns es jetzt zum Kapitel 40 kommen. Für heute Abend. Und der Trost Gottes für uns kommt stets durch Jesus Christus. Ein Trost. Gott tröstet nicht nur uns mit Worten. Sein Sohn ist der wahre Trost für uns. Deshalb in Vers 1 heißt es, tröstet mein Volk. Das ist sogar ein Ausruf. Das ist besser als nur weh euch. Das ist nicht nur wehrufen. Natürlich, wehrufen ist auch nötig. Aber wenn es nur immer wehrufen, dann am Ende gehen wir zugrunde. Halleluja. Es gibt mal tröstet. Tröstet mein Volk. Lobe den Herrn. Und das müssen wir auch lernen von Gott. Du kannst die Kinder zu Hause nicht immer nur schimpfen. Du musst auch trösten. Ja, wirklich. Aber auch nicht nur immer trösten. Du musst auch ein bisschen schimpfen. Das ist doch normal, oder? Ja, nicht einseitig. Lerne von Gott. In Jesaja. Es gibt Gericht, Ermahnungen, Wehrufen und auch Trösten. Lob den Herrn. Wir brauchen alle den Trost vom Herrn. Ja. Sprich, euer Gott. Rede zum Herzen Jerusalem und ruf zu ihr. Ja, dass ihr Frondesdienst vollendet. Ja. Dass ihre Schuld abgetragen ist. Gott vergibt ihnen. Ja, aber nicht nur vergeben, denn Gott kann es nicht nur, wenn es so schlimm gegangen ist, Gott kann es nicht nur sagen, okay. Ja, aber denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Siehst du, wir wollen nur vergeben und denken, Gott wird schon uns vergeben, ohne ein Gericht, ohne Züchtigung. Nein, nein, unser Gott ist nicht so. Denk nicht, dass Gott ist nur ein Gott voller Vergebung und ohne Züchtigung. Aber nach der Züchtigung kommt sein Trost. Lob den Herrn. Das ist unser wunderbarer Gott, der nicht nur Liebe ist, sondern auch gerecht. Es gibt nicht nur Vergebung, es gibt Züchtigung. Und diese Zucht von Gott kommt aus seiner Liebe. Und hier sehen wir jetzt, was für ein Trost. Was für ein Trost. Und in diesem Abschnitt sehen wir so viel jetzt mehr und mehr von der Offenbarung unseres wunderbaren Retters, Jesus Christus. Ja. Ohne ihn gibt es keinen Trost. Und so angefangen von diesem Kapitel sehen wir, Gott zeigt sich, wer er ist. Ja. Vers 3 fängt es an. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was Hügel ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn im Mund des Herrn hat es geredet. Lobt den Herrn. Und hier kommen wir jetzt zu dem Outline, ja, zu der Gliederung. Die erste Offenbarung hier von dem Wort des Trostes für Jerusalem ist das Kommen des Messias. Er ist der wahre Trost von uns. Ja. Gottes Trost ist nicht nur leere Worte, ist nicht nur ein schönes Wort für dich, ein Wort der Ermutigung. Nein, der wahre Trost ist der Messias, sein Kommen. Und lass uns jetzt mal vielleicht, ja, Matthäus 3 zuerst lesen. Matthäus 3. Schon zur Zeit von Jesaja. 700 etwa 50, 60 Jahre bevor Christus hat der Herr schon, hat Jesaja schon geweissagt, dass der Messias kommt. Und wie der Messias kommen wird. Das ist so wunderbar. Sogar sein Vorläufer hat er auch schon genannt. Ja? Guck mal, lass uns gemeinsam lesen, ja? Okay, könnt ihr das 1 bis 3 lesen?
In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer, predigt in der Wüste von Judäa
und spricht:
Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist es, von dem gesagt ist, durch den Propheten Jesaja, welcher spricht: Es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste.
Bereite den Weg des Herrn, mach seine Pfade gerade. Lob den Herrn. Gleich hier im Matthäus Evangelium sehen wir jetzt sofort, Jesaja wird zitiert. Das Wort wird erfüllt. Könnt ihr euch vorstellen? Was für ein Wort von Jesaja. Er redet nicht nur gleich über den Messias, er redet sogar diesen Vorläufer von dem Messias, wie der Messias kommen sollte. Und wer diesen wunderbaren Messias vorstellen wird. Ja, und es ist so genau getroffen. Ja, das ist wirklich wunderbar. Er ist der Vorläufer. Und dann heißt es, die Stimme eines Rufenden. Das ist auch sehr bedeutungsvoll. Wir sind nur Stimme. Nichts anderes. Wir denken, wir sind so redebegabt, dass wir gute Botschaften machen können. Wobei Jesaja sagt schon, wir sind nur eine Stimme. Das heißt, wir kommen nicht zum Vorschein. Der Herr benutzt nur unsere Stimme, um sein Wort zu präsentieren. Alles andere kommt von ihm. Bist du bereit, nur eine Stimme zu sein? Oder bist du diese Stimme? Hoffentlich nicht. Ja. Das heißt, Johannes muss immer sagen, nein, nein, ich bin es nicht. Viele kamen zu ihm und gefragt, wer bist du? Bist du denn der Messias? Er sagt, nein, ich bin nur eine Stimme. Lob den Herrn. Solch ein Vorläufer wie Johannes der Täufer findet man selten. Eine Stimme, die Stimme eines Rufenden. Ja. Wie oft muss er sagen, nein, ich bin es nicht. Er ist es, nicht ich. Und dann hat er sogar gesagt, er muss zunehmen. Ich muss aber was? Abnehmen. Das heißt, selbst seine Stimme muss mehr und mehr abnehmen. Leider bei uns ist es, je mehr wir reden, desto mehr nehmen wir zu. Ja. Besonders wenn du gut redest. Am Ende, er nimmt ab und du nimmst zu. So ist es oft geschehen. Andersrum. Aber hier die Stimme eines Rufenden ertönt und hier wunderbar. Dies ist es, von dem gesagt ist durch den Propheten Jesaja, welcher spricht, es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste, nicht in der Halle. Heute haben wir es gut. Wir haben sogar Mikrofone. Wir haben es alle so schön vorbereitet. Bei Johannes nicht. Ja. Eine Stimme in der Wüste. Das heißt, es gibt keine guten Voraussetzungen für diese Stimme. Und heute, wenn wir keine guten Voraussetzungen haben, dann können wir nicht mehr predigen. Ja. Dann haben wir Probleme. Wir sind verwöhnt. Bist du nicht verwöhnt? Ja, wir haben schöne Stühle. Damals haben sie nicht. In der Wüste gibt es keine Stühle. Und wenn die Leute dann sich versammelten, außerdem keine Klimaanlage. Weißt du, und wenn es nur noch ein bisschen Hitze ist, dann klagen wir schon. Oh, nein, das halte ich nicht aus. Wir brauchen heute eine gute Umgebung, um Evangelium zu predigen. Ein Hotel sogar, wa? Guck mal. So bequem, wa? Ja, nicht wahr? Wir sind wirklich heute verwöhnt. Ganz anders, als was Jesaja gesagt hat. Eine Stimme in der Wüste. Wir sind eine Konferenz in einem Four-Star-Hotel. Oh Herr, und dann muss natürlich die Speise auch schmecken. Ja. Gell? Sonst am Ende komme ich nicht mehr. Und du auch nicht mehr. Oh Herr, aber das zeigt auch, damals war die ganze Situation wie eine Wüste. Trocken, öde, Dürre. Erbärmlich, der Zustand ist so schlecht. Es ist wie eine Wüste. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir heute Augen, geistliche Augen haben, dann sehen wir, es ist eine Wüste. Es ist eine Wüste. Und keine Straße dort ist gerade. Es ist alles krumm. Alles krumm. So krumm ist es. Jeder macht seine eigene Sache. Jeder geht seinen Weg. Und nicht mal gerade Weg, sondern krumme Wege. Das heißt, in dieser Zeit, wo Johannes gekommen ist, wo der Messias kommen sollte, ist es alles krumm. ist alles krumm. Ja. Deshalb heißt es, bereite den Weg des Herrn vor. Ja. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und das müssen wir auch heute tun, weil der Messias kommt wieder auf diese Erde und wer soll für ihn heute seinen Weg bei seiner Wiederkunft bereiten? Meinst du, der Herr kommt einfach und niemand bereitet seinen Weg für seine Wiederkunft? Wenn bei seiner ersten Wiederkunft braucht er einen Johannes der Täufer, diese Stimme da, um den Weg zu ebnen, damit der Messias kommt, braucht er denn nicht seine Gemeinde heute einen ebenen Weg, gerade Weg zu vorbereiten für seine Wiederkunft? Denk daran. Oder soll der Herr einfach kommen? In anderen Worten, wenn es heute keinen Überwinder gibt, keine treue Männer und Schwestern, wenn es nicht sowas gibt, wenn es keine Erstlingsfrucht gibt, Menschen, die treu sind und machen alles gerade, sagt die Wahrheit. Meinst du, der Herr kann kommen? Kann wiederkommen. Ja. Anders gesagt, wenn die Braut sich nicht bereitet, meinst du, der Bräutigam wird kommen? Ja. Du willst heiraten, aber deine Braut schläft noch und macht Urlaub und du weißt nicht mal, wo sie ist jetzt und was sie macht und wie kann sie kommen? Du kannst nicht kommen, der Bräutigam kann nicht kommen. Wir machen uns Vorstellungen, dass der Herr kommt, ja, aber was machst du, damit er kommt? Hat nicht sogar Petrus gesagt, wir beschleunigen seine Wiederkunft. Aber wie beschleunigen wir wirklich seine Wiederkunft und wie machen wir das? Ja. Wir denken, es ist alles so einfach. Aber es ist nicht alles so einfach. Dann streiten wir immer noch. Meinst du, der Herr wird kommen zu einer Streit? Süchtige Gemeinde. Oder er kommt zu dieser Spaltenheit. Jeder macht seine Sache. Hat er Freude dann zu kommen? Es ist sogar eine Schande, wenn er kommt. Der Feind wird zu ihm sagen, wozu kommst du noch? Was bekommst du, wenn du kommst? Wo ist deine Braut? Ist es nicht eine Schande, wenn der Bräutigam kommt und die Braut ist abgehauen? Es ist sicherlich schon mal passiert. An den letzten Sekunden bekommen sie kalte Füße. Ist abgehauen. Ist nicht vorbereitet. Unser Herr wird nicht kommen, wenn wir nicht bereit sind. Glaub mir. Und hier sehen wir, lob den Herrn. Jetzt gibt der Herr uns eine Offenbarung. Lob den Herrn, der Messias kommt. Und wie kommt denn der Messias, wenn nicht zuerst ein Vorläufer kommt, um zu bezeugen, dies ist es, der kommen sollte. Ja, und es ist kein krummer Mensch. Der Johannes der Täufer kommt mit dem Geist von Elias. Elias war ein tapferer Mann. Am Ende dachte er, er war der Einzige geblieben. Das ist auch ein Überrest, aber ein sehr kleiner Überrest. Zur Zeit von Ahab, wer hat gegen den Isabel gekämpft? Sie herausgefordert. Und es ist mit diesem Geist, dass Johannes der Täufer gekommen ist. Und heute braucht unser Herr, der zurückkommen wird, als König aller Könige zu herrschen, auch so einer kooperative Johannes der Täufer. Wer will das machen? Amen, Markus. Amen, Halleluja. Und wer noch? Wie Jesaja gesagt hat, Gott sagte zu seiner Zeit, wem sollen wir schicken, senden? Das ist niemand, der findet niemand. Und Gott zwingt nicht. So was wollen wir machen? Nur ein schönes christliche Arbeit tun, oder wie ist das? Ein paar Erfahrungen mit Christus, oder? Und nur für uns selbst? Meinst du, es ist ausreichend? Nein, es ist sicherlich nicht ausreichend. Und so lobt den Herrn, so einer wie Johannes der Täufer, jedes Tal, was niedrig ist, soll erhöht werden, lobt den Herrn. Viele sind niedergeschlagen, damals. Ja, das ganze Volk war niedergeschlagen. So viele Schwierigkeiten. So unterdrückt. Ja. Guck mal heute. Und dann, jeder Berg und Hügel muss erniedrigt werden. Guck mal damals diese ganze Hohe Priester, Pharisäer, Älteste, Schriftgelehrte, sie sind ganz oben da. Sie müssen erniedrigt werden. Es ist alles verkehrt. Viele Probleme. Was uneben ist, soll gerade werden. Was hügelig ist, zur Ebene. Ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Und alle vier Evangelien zeigen uns, es ist nicht so einfach. Nein. Wenn wir heute diesen Weg für den Herrn ebnen wollen, damit er zurückkommt, meinst du, es ist einfach. Wer wird euch hören? Und wenn du so gerade bist, du bist verachtet. Heute besonders in dieser liberalen Zeit ist alles erlaubt. Ja. Du wirst nicht populär, wenn du gerade bist. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn sich offenbaren. Ja. O Herr, und Vers 6, es spricht dann eine Stimme, verkündige. Okay, was soll er verkündigen? Der Herr kommt bald. Das ist, was du verkündigst. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Ja, da müssen wir fragen, du bist ja nur eine Stimme. Da musst du fragen. Du musst den Herrn fragen, Herr, okay, ich bin nur eine Stimme. Was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras. Ah, ist das eine gute Nachricht, meinst du? Schöne Predigt. Meinst du, die Leute werden das gerne hören? Du sagst, alles Fleisch ist Gras. Gib mal einen Vortrag an die Universität. Das Thema ist, alles Fleisch ist Gras. Und zeig mir, wer kommt. Markus, gib einen Vortrag. Versuch's mal, probiere es. Alles Gras ist, alles Fleisch ist Gras. Aber ich möchte euch sagen, das ist eine große Wahrheit. Und das hat wer zitiert? Der Petrus hat es zitiert. Lob den Herrn. Weißt du, wenn Menschen nicht denken, dass das wirklich, sie sind nur Fleisch und wie Gras, heute schön, morgen verwelkt. Kurzes Leben. Das musst du den Menschen sagen. Ja. Wenn wir das Evangelium predigen und das nicht den Menschen wagen zu sagen, was sie sind, ja. Wie können wir das Evangelium dann predigen? Wie können sie dann akzeptieren? Ja. Tue Buße. Das sagt wenige Leute heute. Verkündige. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Es hält nicht. Wie lange kannst du leben? Du weißt nicht mal, wie lange du leben kannst. Und dann am Ende, wir denken, wir haben Anmut und gute Sache gemacht und wie lange hält es? Es hält nicht lange. Alles ist unsicher. Auch geistliche Dinge oft ist es so. Vielleicht diese Woche herrlich, nächste Woche ist es schon verdorrt. Das gehört zu der Verkündigung. Und das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist nur Gras, wir sind nichts. Und der Johannes, der Täufer, der selbst das verkündigt, er muss selbst das erkennen, dass auch er nichts ist. Er kann nicht sagen, also ich bin ein Eichebaum und ihr seid alle Gras. So gibt es nicht. Nein. Alles Fleisch, inklusive Johannes, unser Fleisch ist Gras, ist wirklich nichts. Aber die Menschen halten sich für wertvoll. Ja? Amen. O Herr, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Das hängt von ihm ab. Gell? Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gott bleibt in Ewigkeit. Ja. Nur das, was von ihm kommt, bleibt. Und das zählt auch für uns heute in der Gemeinde. Denk bloß nicht, wir haben ein schönes Werk gemacht. Und dann noch schlimmer ist, wenn du denkst, es ist dein wunderbares Werk aus deiner Fähigkeit. Sobald du das denkst, dann der Hauch des Herrn kommt. Kennst du diese Blume von dem Gras da, die dann herumfliegt? Ja? Löwenzahn. Ich weiß nicht, warum es Löwenzahn heißt. Es sieht gar nicht aus wie Löwe. Aber wenn du nur ein bisschen anbläst, dann ist es aus. Ist fertig. Ja. Herr Jesus, erbarme dich unser. Aber das müssen wir als die Stimme des Herrn heute zuerst lernen. Wenn du das nicht siehst, am Ende geht alle deine Werke zugrunde. oder landet irgendwo. Amen. Und es ist das Wort Gottes, das wir predigen. Nichts anderes. Und es ist nicht deine Wahl, was du sagen willst. Ja. So müssen wir sehen, der Herr braucht solche Vorläufer heute. Ja. Dann sagt er, steige auf einen hohen Berg, o Zion. Zion muss dieses Evangelium, frohe Botschaft verkündigen. Nicht irgendwas verkündigen. Erhebe deine Stimme nicht so leise und ein bisschen bange, zittert. Oh, was werden sie denken? Nehmen sie es an oder nicht? Und werden sie beleidigt oder nicht? Dann kommt Opposition und so weiter. Wenn du so einer bist, dann bist du kein Johannes der Täufer. Ja, erhebe deine Stimme mit Macht, nicht leise. Kennst du Jesus Christus? Da hören sie gar nicht. O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst, erhebe sie. Fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Wir müssen mit Kühnheit, und auch Paulus hat gesagt, bete für mich, dass ich mit Kühnheit beim Öffnen meines Mundes kundzutun das Geheimnis Gottes. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Einem wunderbaren Gott, warum hast du Angst? Und warum schämst du dich? Hat nicht Paulus gesagt, ich schäme mich des Evangeliums Gottes nicht. Denn es ist eine Kraft. Eine Kraft. Natürlich nicht alle Menschen werden das annehmen. Aber die, die von Gott berufen sind, die Suchenden, sie werden kommen. Es wird auch Opposition kommen. Das ist klar. Fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Wunderbar. Wir müssen lernen, zu sprechen mit Zuversicht, mit Glauben, mit Kühnheit. Ja. Amen. Lob den Herrn. Ich hoffe, dass wir solche sind, die auf diese Weise verkündigen. Und da wirst du merken, diese Autorität des Herrn wird bei euch sein. Deshalb hat der Herr gesagt zu den Jüngern, warte zu Jerusalem, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft von oben. Und dieser Geist, den wir gesehen haben, der auf Jesus Christus ruhte, es ist ein Geist der Kraft. Amen. Du kannst nicht den Weg ebnen und bereiten ohne Kraft. Es geht nicht. Aber keine eigene Kraft. Das ist seine Kraft. Seine Autorität, seine Vollmacht. Warum brauchen wir das? Weil der Feind, dieser unsichtbare Feind da ist. Es geht nicht nur um den Menschen herum. Gell? Amen. Halleluja. Er wird dann, wenn der Messias kommt, seine Herde weiden. Er ist der gute Hirte. Weiden. So ein Wort, ein wunderbares Wort. Er gibt Leben, er pflegt sie. Sogar heißt es hier, ja, wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das ist die andere Seite. Einerseits musst du kühn sein in der Verkündigung. Und nachdem die Menschen kommen, dann musst du sie lieben und tragen. Mit Sanftmut wie eine Hirte. Kann sie das? Oder bist du nur so stark, mutig? Halleluja, Amen. Und bei den Weiden, du kannst nicht so mutig und kühn sein. Und nein. Weiden, da musst du wie eine gute Hirte. Ja. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen, so sanftmütig, so wunderbar. Und im Bausch seines Gewandes tragen. Und die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Sorgsam. Das sind wunderbare Worte, die wir alle lernen sollen. Ja, sorgsam, nicht wie ein Herrscher. Nicht wie einer, der Menschen sagen, du tust das, okay? Das machen wir in der Gemeinde. Und wir entscheiden alles. Aber dann, Vers 12 ist auch sehr wunderbar. Da musst du wissen, dass dieser Messias ist der große Gott selbst. Wie Jesaja 9 sagte, sein Name heißt was? Der mächtige Gott. Dann fragt er jetzt, und Gott zeigt sich selbst. Leider, dass er das noch machen musste. Eigentlich sein Volk hätte ihn schon längst gekannt. Wer hat die Wasser mit der Höhle seiner Hand gemessen? Kannst du das? Wie groß ist die Hand des Herrn? Dass er das ganze Wasser vom Meer messen kann. Wie viel Wasser kannst du mit deiner Hand halten? Könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Hand des Herrn ist, wie eine super große Schale. Dann kann er es messen, er weiß genau, wie viel Wasser es gibt. Ich kenne niemanden sonst als diesen wunderbaren Gott. O Herr, wer hat den Himmel, die Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde an Maß gefasst? Wir machen nicht mal Gedanken, wie viel Staub gibt es in selbst bei dir zu Hause weißt du nicht, wie viel Staub es gibt. Zu viel, aber wie viel weiß er nicht? Aber kannst du dir vorstellen, Gott weiß, wie viel Staub er geschaffen hat? Wie groß die Spanne ist im Himmel? Ja. Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt? Also, wir fragen nie diese Frage, gell, oder? Hast du schon jemals gefragt, Herr, wie groß ist der Himmel? Ja. Wir genießen nur, aber wir denken nicht an Gott. Ja. Und wer die Berge mit Waage gewogen? Wie schwer liegt denn dieser Jungfraujoch? Hast du nie gefragt. Vielleicht nur die Höhe, aber das Gewicht da. Na Otto, du bist schon lange in der Schweiz. Wie schwer wiegt diese ganze Alpen? Also wenn du niemals diese Frage stellst, wirst du Gott nicht kennen, wie groß er ist. Wie mächtig unser Gott ist. Und manchmal muss Gott solche Fragen an uns stellen, damit wir mal wach werden zu sehen. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, natürlich. Das heißt, ich denke nicht so oft an Gott. Die Größe, wie wunderbar Gott ist. Ja, voller Weisheit und mächtig. Er ist der Allmächtige. Deshalb hat Gott oft gesagt, ich bin der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe sie gemacht. Ja. Und wir erkennen nicht, dass unser Herr der mächtige Gott selbst ist. Und daher haben wir kein Vertrauen auf ihn. Wir denken, er kann mein Problem nicht lösen, obwohl er Himmel und Erde geschaffen hat. Ich möchte gerne fragen, ist dein Problem größer als Jungfrau Joch? So schwer wie der Berg Matterhorn. Nein. Also wenn Gott Himmel und Erde geschaffen hat, was so groß ist, und das hat er alles gemessen. Vielleicht glaubst du nicht, aber Gott weiß, wie schwer Canadian Rockies weighs. Do you know how much Canadian Rockies weigh? Ja? Das ist nur eine Schätzung. Selbst Megatonnen ist nicht ausreichend, diese ganze Sache zu messen. Wie viel Wasser gibt es in Atlantikozean? In Nordsee, wie viel Wasser gibt es? Wie viel Liter? Niemand kann sie messen. Aber Gott hat gemessen. Selbst hat er gesagt, auf wie viele Haare du hast, hat er schon gezählt. Sogar jedes Haar hat er nummeriert. Und er hat gewusst, welche Haare hast du verloren. Welche Nummer? Hat der Herr doch gesagt. Nicht nur gezählt, sondern nummeriert. Das heißt, der Herr kennt alles. In der größten Ordnung, auch in den kleinsten Details. Es ist in seiner Hand. Kennst du so einen Gott? Und meinst du, er kümmert sich nicht um dich? Er kann dir nicht helfen. Er versteht dich nicht. Und daher, weil wir diesen wunderbaren Christus, der auch selbst Gott ist, nicht kennen, haben wir nicht genug Vertrauen auf ihn. Wir sagen, wir glauben. Ja, aber wenn Probleme kommen, glauben wir nicht mehr. Und dann, wenn wir meinen, er hat meine Gebete nicht beantwortet, dann nimmt uns den Glauben ab. Naja, ich glaube nicht mehr an dich, Herr. Dann zweifeln wir. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Ja. Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Paulus hat auch das gesagt in Römerbrief. Und ja. Wer ist sein Ratgeber? Oder in 1. Korintherbrief. Wer ist denn sein Ratgeber? Wer kann ihm einen Rat geben? Wen hat er um Rat gefragt? Hat Gott dich jemals um Rat gefragt? Das ist doch ein Witz, ja? Dass der ihn verständigt machte und ihm den Weg des Rechtes wiese. Hat nicht Paulus in 1. Korinther wirklich, Kapitel 2, doch gesagt. Wer kann ihnen einen Rat geben? Wer weiß denn seinen Sinn? Dann sagt er, wir aber haben Christi Sinn. Nur der Herr weiß alles da. O Herr, und ihm den Weg des Rechtes wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte. Oft wollen wir sogar Gott lehren, oder? Herr, du musst so und so machen. Das brauche ich. Und wir wollen helfen, aber wir wollen ihm sagen, wie er uns helfen soll. Gott, hilf mir, eine Arbeit zu suchen, aber die Arbeit muss dies, so, das, das. Und die Bezahlung muss auch so sein. Und. Die Zeit natürlich auch gut. Und ich muss noch gute Arbeitsklima haben und so weiter. Du sagst eben, wie er dir helfen soll. Du bist doch sein Ratgeber. Über das Gemeindeleben, dann sagst du, Herr, du musst dies tun in der Gemeinde, jenes tun in der Gemeinde, das musst du auch tun, Herr, und tu dies und do this, do that, right? Yes. Yes, yeah. Das sind wir der Ratgeber. Then we are his counselor, right? Ja. Wenn wir nicht daran denken, haben wir vergessen, dass wir sein Ratgeber sind. Ja. Und dann sagt er, Vers 15, und das sind alle wichtigen Dinge, die wir fragen sollen, damit wir das Bewusstsein in uns hineinbekommen, wie groß unser Gott ist. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen an einem für Gott. Diese Beschreibung von Jesaja. Ich habe Lust, ihn einmal mal kennenzulernen. Diese Beschreibung sagt sehr viel, weißt du? Ja. Wie ein Tropfen am Eimer. Wie ein Stäubchen in einem Wagenschale sind sie geachtet. Hast du Angst vor den Völkern? Wie sehen sie alle vor Augen, die Universität da mit so vielen Studenten und so vielen Professoren, alles. Wie schätzen sie ein? Wenn du mit Gott stehst und glaubst, dass dein Gott so groß ist, dann musst du auch die alle sehen da, die Studenten, Professoren sehen wie ein Tropfen am Eimer. Ja, wie ein Stäubchen in dem Wagenschal sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Insel auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht mal hin zum Brennholz für Gott. Ja. Reicht nicht hin. Alle Bäume da in Libanon ist nur wie ein Stück Holz da, wenn es brennt. Wie viel Hitze bekommst du mit einem Stück Holz? Wie brennt Holz? Und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Ja, zu wenig. Und alle Völker sind wie nichts vor ihm. Du musst lernen, alles zu sehen, wie Gott sie sieht. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Wenn wir solch einen Gott kennen, wir sind frei. Dann dienst du anders. Und dann deine Beziehung zu ihm, deine Erfahrung mit ihm wird auch anders sein. Leider kennen wir diesen wunderbaren, großen, mächtigen Gott nicht. Wir nennen ihn als Gott, wir glauben, dass er mächtig ist, aber das ist nur Glauben hier irgendwo im Kopf. Wir haben wirklich in unserem Herzen nicht ihn so erfasst, kennengelernt, Und ich hoffe, dass wir in diesen letzten Jahren, jetzt bevor der Herr kommt, dass wir jetzt lernen, diesen wunderbaren Gott zu fassen, gemeinsam ihn zu ergreifen. Und dafür müssen wir gestärkt werden in dem inwendigen Menschen, wie das Gebet von Paulus ist in Epheser 3. Weißt du, warum unser innerer Mensch gestärkt werden musste? Nicht damit wir stark sind, sondern damit wir stark sind, diese Dimensionen von Christus zu erfassen. Wir benutzen die Kraft in falscher Stelle. Die Kraft brauchen wir, um diese große Dimension von unserem Gott völlig zu erkennen. Und inwieweit du diesen Gott kennst, wird dein Dienst auch dementsprechend sein. Wenn dein Christus für dich nur so groß ist, ist auch dein Dienst für ihn auch nur so groß, sogar kleiner. Ja. O Herr, alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, sogar als weniger als nichts. Ich dachte, nichts ist schon sehr wenig. Dann in den Augen Gottes sind sie weniger als nichts. Das schätze ich sehr, seitdem ich in Jesaja hineinkomme. Halleluja, es sind alle nichts. Wie sind die Ältesten? Groß, du musst sagen, weniger und noch weniger als nichts. Wir sind alle nichts. Niemand ist etwas vor den Augen Gottes. Vielleicht vor meinen Augen sind sie alle so groß. Aber vor den Augen Gottes sind alle so klein. Wie nicht existierend. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Welch ein Gott haben wir. Welch ein Gott. Wem wollt ihr den Gott vergleichen? Nun, fragt er jetzt. Das Götzenbild? Das ist eine Beleidigung, wenn man ihn mit Götzenbild vergleicht. Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet mit silberner Kettchen daran. Oh Herr, das brauche ich nicht mehr zu lesen. Ja, weil das Unsinn ist, Gott mit dem Götzen da zu vergleichen. Denn unser Gott ist so groß, so herrlich, so lebendig. Ja, Herr Jesus,
Amen.
Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die grundlegende Erde. Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und von ihrer Bewohnung wie Heuschrecken sind. Ja. O Herr, der Herr hat den Himmel ausgebreitet, wie einen Schleier ihn ausspannt, wie ein Zelt zum Wohnen. So viel sollt ihr selber lesen. Ja, Herr Jesus, ja, lest es selber. Amen. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, sogar jeden Stern, wie viele Sterne gibt es im Himmel? Nie gezählt, gell? Es ist auch unmöglich zu zählen, aber der Herr hat für jeden Stern seinen Namen gegeben. Ja. Herr Jesus. Sogar er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Lies es noch einmal, damit wir diesen wunderbaren Gott in seine große und mächtige Ordnung mal irgendwann anfangen zu begreifen, einen Eindruck zu haben. Unser Gott ist nicht klein. Das ist schon eine Beleidigung für ihn zu sagen, er ist nicht klein. Wir können nicht mal seine ganze Größe da irgendwie erfassen. Wenn wir so einen Gott haben, was für Probleme haben wir noch? Nix. Lob den Herrn. Aber warum sprichst du denn Jakobs und du sagst, du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Und so sind wir. Ach, er versteht mich nicht, oder? Er kann mir nicht helfen, weißt du. Ja, er kennt mein Problem nicht. Also mit mir ist es aus. So sagen wir gerne. Ah, dann ist dein Gott so kleiner als du, sag mal. Ja. Aber wir sagen, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Herr Jesus. Wir werden müde und werden matt, oder? Ja. Sein Verstand ist unerschöpflich. Unerschöpflich. Das müssen wir auch wissen. Unser Verstand ist so begrenzt, aber sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft. Amen. Jetzt kommt es. Es ist sehr einfach für ihn. Und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt. Natürlich, die Knaben sind alle schon so energievoll, aber sie werden trotzdem müde und matt. Ja, irgendwann mal wird dein Sohn müde und matt, oder? Zum Glück. Und sogar junge Männer werden straucheln und fallen. Aber 31 ist sehr kostbar für uns alle. Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Glauben Sie das? Amen. Nachdem du solch einen Gott siehst und kennst und erfährst, dann ist es ja einfach für dich, den letzten Vers zu glauben. Und zu erfahren. Und das wollen wir alle erfahren, um voranzugehen. Bis zum Ende. Ja. Egal, ob die Straße schwierig ist oder bergauf und so weiter, mit allerlei Schwierigkeiten, werden wir nicht matt. Und wenn es so schwierig ist, dann heißt es hier, wir werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist noch besser. und so dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und manchmal müssen wir auch die Flügel wie Adler benutzen. Ja. Und wir bekommen neue Kraft. Aber es sind die, die auf dem Herrn harren. Ja, harren. Nicht nur ein bisschen bitten. Harren. Und das brauchen wir, lob den Herrn. So einen Christus möchte Gott uns geben. Und wenn wir diesen Gott sehen, werden wir getröstet in jeder Situation. Ja. Ist nicht nur ein wenig Glauben, Gott hilf mir. Nein. Du glaubst nicht mal, dass Gott es kann. Aber selbst wenn du glaubst, dein Glaube ist so klein. Deshalb hat der Herr immer zu ihnen gesagt, glaubst du? Oder oft hat der Herr gesagt, warum ist euer Glaube so klein? Weil wir diesen wunderbaren, großen Gott nicht gesehen haben. Und das müssen wir jetzt lernen. Und durch das Wort in Jesaja. Ja, denn wenn Gott sein Werk tun, er braucht Menschen, die ihn so kennen. Dann können wir für wahr sagen, wie der Herr gesagt hat, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist nicht nur eine Aussage, nicht nur ein Vers, aber du musst ihn in seine Größe sehen, in seine ganze Macht sehen. Dann kannst du sagen, bei diesem wunderbaren großen Gott sind alle Dinge möglich. Denn niemand kann uns stoppen. Lob den Herrn. Heute Abend müssen wir diesen wunderbaren Gott nehmen als ein Trost. Tatsächlich, der Trost liegt daran, wie gut du ihn kennst. Sonst am Ende bist du trostlos, weil du denkst, das kann er mir nicht helfen. Dann bist du trostlos. Das kann ich auch nicht überwinden. Und das ist auch unmöglich. Und ja, ich bin so schwach, er kennt nicht meinen Weg, er kennt nicht meine Schwachheit. Ach. Dann ist es kein Trost für dich. Aber wenn du diesen wunderbaren Gott siehst, kein Problem. Dann ist es ein großer Trost für dich, eine Zuversicht. Paulus sagt, ich kann ein wenig tun. Was sagt er? Wirklich? Warum kann Paulus das sagen? Weil er Jesaja Kapitel 40 gelesen hat. Weil er Offenbarung bekommen hat von der Schrift, wie groß dieser Gott ist. Ja, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Er hat sicherlich Jesaja Kapitel 40, den letzten Vers, gelesen. Deshalb ist er nicht müde. Und er hat den ganzen Lauf fertig gemacht. Bis zum Ende ist er gelaufen. Das Ziel erreicht, einen guten Kampf gekämpft und am Ende ohne Angst sein Leben hinzugeben als Märtyrer. Lob den Herrn. Okay? Ich hoffe, der Herr öffne unsere Augen, ihn völlig zu erkennen, wie Paulus gesagt hat, nicht nur ein bisschen. Denke nicht, wir kennen ihn. Nein, das ist der Wunsch von Paulus, ihn völlig, noch mehr, ganz, wenn möglich ist, zu erkennen und ihn zu gewinnen. Philipperbrief, ich möchte ja ihn erkennen. Paulus ist nicht damit zufrieden, nur ein bisschen oder ein wenig mehr von ihm zu erkennen. Er möchte ihn ganz ergreifen, wozu er von Christus ergriffen worden ist. So eine Haltung brauchen wir heute, um zum Ziel zu kommen. Ich möchte ihn erkennen, nicht ein bisschen Wundertaten, was er tut. Weißt du, das Volk hat viele Wundertaten gesehen, aus Ägypten heraus, 40 Jahre in der Wüste, aber kannte dennoch ihn nicht. Weil wir nicht auf ihn, an seine Person uns ausrichten, sondern auf verschiedene äußere Dinge. Deshalb heißt es, die Völker sehen die Werke, aber Mose kennt ihn. Wenn du ihn kennst, die Werke spielen keine Rolle. Du wirst die Werke sowieso haben. Wenn du aber nur die Werke kennst, du wirst ihn nicht kennen. Und es geht darum, dass wir diesen lebendigen, wunderbaren, großen Gott kennen, wie er ist. Und daher ist die Vision. Jesaja hat ihn gesehen. Nachdem Jesaja den gesehen, der auf dem Thron sitzt und die ganze große Herrlichkeit und Heiligkeit und was noch er gesehen hat, das hat ihn gestärkt, dieses Werk da auszuführen. Ein schweres Werk, nicht nur ein paar Wundertaten. Nein. Und diese Vision brauchen wir. Lob den Herrn. Beten wir noch ein bisschen, ja?